Das Gespräch auf ERF Plus.
Tut einfach gut.
Herzlich willkommen, sagt Simone Nickel. Mein Gast ist heute Pastor im Ruhestand Joachim Rohrlack. Als Mensch mit dunkler Hautfarbe erlebt er von Anfang an Ablehnung. Der Sohn eines schwarzen US-Soldaten wird in der Nachkriegszeit in Bayern geboren. Seine deutsche Mutter lässt ihn nach der Geburt im Krankenhaus zurück. Joachim wächst im Kinderheim auf und wird wegen seines anderen Aussehens immer wieder diskriminiert und benachteiligt. Wie er diese schwierigen Erfahrungen verkraftet hat und warum Joachim Rohrlack heute sagen kann, ich bin dankbar für mein Design, darüber sprechen wir in dieser Sendung. Herzlich willkommen, Joachim Rohrlack.
Dankeschön.
Es war ja nicht gerade ein Bilderbuchstart ins Leben. Als Sie 1951 in Würzburg geboren wurden, hat Ihre Mutter Sie im Krankenhaus zurückgelassen. Sie kamen dann zuerst in ein Säuglingsheim, dann ins Kinderheim. Was haben Sie für Erinnerungen an Ihre Kindheit?
Wenn ich zurückschaue, dann erinnere ich mich natürlich sehr stark an die Zeit im Kinderheim, nicht im Säuglingsheim. Als solches. Und da war ich ja nicht als Einzelne. Wir waren in etwa 50 Kinder. Die Jüngsten waren ein paar Tage alt. Die Ältesten waren bis 18, 19 Jahre. Somit waren wir eine bunte, große Schar. Das Zweite ist, dass auf der anderen Seite Mischlingskinder da waren, aber auch natürlich Kinder, die aus sozialen, familiären Schwierigkeiten gekommen sind. Und in der damaligen Zeit war es für die Behörden ja einfach nur wichtig, dass die Kinder von der Straße weg waren. Es war nicht die Frage, wie werden sie pädagogisch begleitet, wie werden sie gefördert. Das war nicht das Thema, sondern nur eigentlich Thema Fürsorge.
Wie haben Sie das Leben dort wahrgenommen? Wie war das für Sie?
Eigentlich in einem Heim, in dem Sinne zum Nachdenken hatte ich gar keine große Zeit. Auf der einen Seite, wir hatten einen Schulweg gehabt vom Heim zur Volksschule. Das war die allgemeine Volksschule in Stadtpotzelden, war 2 Kilometer entfernt. Um 8 Uhr Schulbeginn, 60 Minuten Takt, 12 Uhr zu Ende. Um 13:30 war der nächste. Das heißt, man hatte also immer hin und her zu laufen gehabt, sodass man immer guckte, wie bleibt man in dem Zeitmaß drin, sonst gab es Unannehmlichkeiten. Das mochten die Lehrer gar nicht, wenn man zu spät kam. Das ist das eine. Das andere ist aber natürlich auch, dass ich entweder morgens vor der Schule entweder den Herd anmachen musste oder dass ich die kleinen Kinder, die Babys gewickelt habe, was später ja in meinem Schulzeugnis auch drinsteht, dass Schule nicht den Vorrang hatte, sondern die Arbeit im Heim. Also das heißt, man war völlig eingebunden und damit war man auch abgelenkt. Thema Spielen und all diese Aspekte, die man als Kind ja auch gerne macht. Also dafür hatte ich gar kein Zeitfenster, sondern ich war immer tätig.
Sie sind ja aufgefallen dadurch, dass Ihr Vater ein schwarzer US-Amerikaner gewesen ist. Also man hat gesehen, wo Ihre Wurzeln liegen oder hat es geahnt. Haben Sie da Nachteile erlebt in Ihrer Kindheit, in Ihrer Jugend?
Also in Stadtpotzelten oder überhaupt Unterfranken war ja durch die Besatzungsmächte amerikanisch besetzt. Von daher war ich nicht ein Einzelkind mit diesem Outfit als solches, sondern viel stärker Heimkind. Und ich kann mich an eine Situation erinnern, da sagt ein Mitschüler, ach, du hast ja meine Jacke an. Wir haben überlegt, geben wir sie zum Lumpensammler oder geben wir sie ins Heim? Und das ist das, was dann einen Schmerzen bereitet hat. Dass man eigentlich sagte, eigentlich gehört man auf den Müll. Ja, so. Also von Annahme, von Bejahung, null. So. Und das tat weh. Weniger die Hautfarbe an dieser Stelle. Die Hautfarbeproblematik ist es nach meiner Kinderheimzeit entstanden, weil eben ich nicht als einzelnes dunkelhäutiges Kind oder Mischlingskind da gewesen bin, sondern das war wirklich, ich sag's einmal, da war man eben in einer Schar, das waren eben die Heimkinder, Punkt.
Also ich höre raus, dass Sie letztlich auch nicht Liebe und Annahme im Kinderheim erlebt haben.
Nein, also Die Heimmutter war selber Single-Person gewesen. Sie hatte ihre Lieblinge, um die sie sich auch wirklich rührend gekümmert hat, gar keine Frage. Aber ich gehörte nicht dazu. Also so, dass man mal so eine Hautberührung hatte, dass man mal in den Arm gestreichelt wird oder in den Arm genommen wird oder Junge, hast du gut gemacht oder so weiter. Null. Hm. Null. Ja, so, sondern es war im Grunde genommen ein tägliches Kämpfen und natürlich auch mit einem bestimmten Hunger immer im Bauch. Bei uns gab es morgens Haferschleimbrei mit Spelzen. Ja, das war nicht unbedingt meine. Also ging man hungrig in die Schule, hat sich auch keiner drum gekümmert und so. So, und dann habe ich halt natürlich dann von da mal kurz mitgeholfen oder im Schulhof hat dann die Bäckersfrau dann Brötchen, was weiß ich, verkauft. Ich hatte ja auch kein Geld. Und wenn mal eins übrig war, dann hat sie mich herbeigerufen, die Frau Fuchs, und hat gesagt, komm, hier hast du ein Brötchen zum Essen oder so. Oder man ist dann auf dem Heimweg in dieser, über die Gärten da gelaufen und wenn die Möhren, wusste man ja, wann die Früchte wachsen, dann hat man die aus dem Garten gezogen, aus den fremden Gärten. Das habe ich jetzt nicht als Stehlen in dem Sinne gesehen, sondern Mundraub, der einem gut tat.
Sie haben Ihre Geschichte aufgeschrieben in einem Buch. Und da habe ich gelesen, dass Sie im Alter von 5 Jahren mal so eine besondere Erfahrung gemacht haben, eine besondere Ferienzeit erlebt haben. Erzählen Sie uns davon.
Ja, also das Heim hatte auch gleichzeitig noch ein Haus, wo sie auch Gäste untergebracht hatten. Gut, um Einnahme zu rekrutieren. Und da gab es eine Familie Bierbaum und eine Familie Abeldorn. Die waren zwar nicht im Heim, aber die waren befreundet mit der einen Mitarbeiterin, Schwester Helga Kistemann. Und da wir eben so um die 20 Mischlinge in diesem Heim gewesen sind, kam eben eines Tages Grit, also Ingrid Schomann, also beziehungsweise Bierbaum. So, die war 3 Jahre älter, die war also 8 Jahre alt und wollte unbedingt den Niki mitnehmen, aber der war Bluter. Und dann sagte die Heimmutter, nein, das geht nicht. Und dann sagte sie spontan, dann will ich den Jochen. So. Und dann wurde ich gefragt und wir guckten uns in die Augen. So, auf jeden Fall habe ich ja gesagt. Und dann haben sie mich für 4 oder 5 Wochen mit nach Bremen genommen. Das war natürlich für mich faszinierend. Auf der einen Seite so eine lange Autobahnfahrt, was ich ja gar nicht kannte. Und dann Tante Sonny und Onkel Willi, Grit und Bernd. Also wir waren wirklich dann so ein Stück zu einer Einheit geworden. Und das war natürlich, ich sagte, da war der Main, da war die Bahnlinie, da war die Straße. Also das heißt, die öffentlichen Verkehrswege waren für mich immer in freier Natur. Und jetzt, Tante Sonny nimmt mich mit nach Bremen in den Hauptbahnhof und für mich unvorstellbar, eine Lokomotive, ein Zug im Haus, ja, so, oder im Kaufhaus, Rolltreppe, nicht so, ich musste immer die Treppen hochsteigen, nicht so, und sie hat sich einfach viel Zeit genommen, oder dann eben morgens, dann durfte ich bei ihnen in ihr Ehebett mit reinschlüpfen, ja, so. Und ich habe also einfach eine Welt der Zuneigung, der Liebe, der Akzeptanz, der Wertschätzung, des Respektes, wo es erst einmal gefragt wurde, Jochen, was willst du? Was möchtest du? Ja, vorher hatte man nur zu funktionieren, aber die Person an sich wurde ja nicht gesehen. Und das hat sich tief in mein Herzen eingegraben. Mhm. Ja, und auch in mein Unterbewusstsein. Dieses Fundament. Und darüber bin ich dankbar. Ich bin dankbar, auch an dieser Stelle, dass ich es heute sage, ich bin dankbar für die harte Kinder- und Jugendzeit. Sie hat mich belastungsfähig gemacht. Sie hat mich beziehungsfähig gemacht. Sie zeigt mir, wenn jemand mir sagt, du kannst zu mir du sagen, was das bedeutet, dieses persönliche Vertrauen. Heute ist ja zwar alles ein bisschen platt, aber für mich ist es schon etwas anderes. Gerade in dieser Zeit, wo ja noch sehr stark die Sie-Form und die Autoritäten in der Gesellschaft vorhanden war, da hat man sich ja nicht einfach getraut, dem anderen so kumpelhaft, ne? Also hier, ich bin der Max und du bist der Joachim. Nein, sondern wirklich, dieses Vertrauen musste man sich erarbeiten. Und das habe ich entdeckt, dass entscheidende Dinge des Lebens, die werden einem nur geschenkt, die kann man nicht kaufen. Wie Liebe, wie Hoffnung, wie Vertrauen.
Ja. Man könnte ja meinen, wenn Sie jetzt sagen, Sie sind dadurch beziehungsfähig geworden, sind ohne Eltern aufgewachsen, da denkt man ja, gerade diese Beziehung hat man ja nicht gehabt. Mhm. Da ist ja ein großes Loch im Leben. Mhm. Wie haben Sie das erlebt?
Also ich habe natürlich in meinem Leben, in den unterschiedlichen Phasen, immer eigentlich den Wunsch gehabt, ich will leben. Ich will leben und gleichzeitig habe ich aber auch erkannt, ich bin aber auch selbst verantwortlich für mein Leben. Also ich kann nicht hergehen und sagen, der und der und der und der ist schuld, sondern ich muss, wenn ich leben will, muss ich mich selbst entscheiden. Ich selbst muss analysieren. Ich selbst muss die Zielpunkte finden. Und von daher ist dieses Depri-Loch, sage ich mal ganz bewusst, immer ein Stück geringer geworden. Das ist nicht von heute auf morgen weggefallen. Aber man muss an sich arbeiten. Deswegen sage ich heute, ich habe jeden Tag Geburtstag. Wenn man seinen Jahresgeburtstag hat, dann ist ja nicht die Frage, wie ist die Wetterlage draußen. Man freut sich einfach. Und wenn man morgens aufwacht, heute ein neuer Tag. Ich habe heute Geburtstag. Und mit dieser inneren Haltung kommt man zu einer Gestaltung. Und das hilft einem dann auch, nicht bitter zu werden, nicht zornig zu sein, auch wenn mal was misslungen ist, sondern wo man sagen kann, ich habe ja doch nur das heute. Und daran darf ich mich freuen.
Wir gehen nochmal wieder zurück in die Zeit. 1965 sind Sie dann aus dem Kinderheim rausgegangen, haben die Ausbildung zum Koch in Würzburg gemacht, haben nebenbei viel gejobbt, um die Miete fürs Zimmer bezahlen zu können. Und in diese Zeit fiel dann der erste Kontakt mit Ihrer Mutter. Mhm. Erzählen Sie uns von dieser Begegnung.
Ja, ich war ganz überrascht. Mein Lehrchef, Fritz Hochrein, ein Mensch mit Herz, muss ich wirklich sagen. Er kommt eines Tages zu mir am Samstagabend und sagt, Joachim, morgen hast du frei. Ich sag, frei? Und die Erika Glöhr ist selber Mutter von einem unehelichen Kind. Sagt, was ist mit dir los? Weil ich so irritiert geschaut habe, sage ich, was soll ich mit einem freien Tag? Ich kenne das in dem Sinne nicht. Und dann sagt sie, hast du nicht irgendeinen Wunsch? Ein Lebenswunsch? Sage ich, doch. Ich würde ja gerne mal meine leibliche Mutter kennenlernen, die wohnt in Crailsheim. Ja, dann fahr doch hin. Ich sage, liebe Erika, geht nicht. Ich habe das Geld gar nicht dazu. Und dann sagt sie, macht ihren Portemonnaie auf und gibt mir das Fahrgeld und sagt, fahr zu deiner leiblichen Mutter. Gut, nach meinen Diensten, Lehrzeit, anschließend Tegendienst und war ich dann so um 1 Uhr fertig und dann bin ich in Würzburg zum Hauptbahnhof gegangen. Früher waren die noch Bahnhöfe auch noch nachts auf, konnte man sich gut aufhalten. Es war ja im März und ich fuhr mit der Dampflok dahin. Kam dann morgens um 8 Uhr an, um 5 Uhr fuhr die Lok da los. Um 8 Uhr kam ich an, dann habe ich erstmal geguckt, wo wohnt sie, die Straße und das erkundet. Dann dachte ich, naja gut, okay, um diese Zeit kann sie ja noch nicht klingeln, bin wieder zurück, nochmal einen Kaffee getrunken, mich nochmal gestärkt. Mein Herz hat natürlich gepocht. Ja, und dann zurück, und dann Klingel, Rohrlack, dann drücke ich auf den Knopf und dann macht eine ältere Dame auf. Und dann sagte ich zu ihr, wohnt hier eine Katharina Rohrlack? Ja. Und in dem Moment kommt ein kleiner Junge rausgesprungen und schrie nach oben, Mutti, Mutti, hier steht ein Neger. Und dann kam Frau Rohrlack mit dem Morgenmantel, Rolltreppenabsatz. Ich schaue sie an, steht noch im Eingangsbereich. Schaue sie an und sag, sind Sie Katharina Rohrlack? Und dann sagt sie, ja. Dann bin ich Ihr Sohn Joachim Rohrlack. Moment, alle Beteiligten, die ältere Dame, der kleine Junge, sie, alle Moment perplex. Dann sagt sie, dann kommen Sie doch bitte nach oben. Und dann hat sie mich eingeladen, war so eine Art Wohnküche. und hat mir was angeboten, was zum Trinken. Ich habe nur ein Glas Wasser getrunken. Ich kannte sie ja nicht und hatte natürlich, naja, vergiftet sie mich? Oder? Also kommen ja dann auch komische Gedanken, nicht? Und dann habe ich versucht, soweit ich das mal mit 14 Jahren fragen kann als solches. Sie hat mir dann ein Bild geschenkt, wo sie drauf ist, wo mein leiblicher Vater drauf ist, wo auch mein älterer Bruder drauf ist. Und hat dann so ein bisschen die Geschichte erzählt, dass sie nach dem Krieg über die grüne Grenze gekommen sei, dass die Großeltern in Jugoslawien, sie ist ja auch selbst in Jugoslawien geboren, so hat so ein bisschen also auch ihre eigene Biografie erzählt und dann sagt sie, hat sie halt eben meinen Vater kennengelernt, mit dem sie dann 5 Jahre zusammengelebt hat. Interessanterweise war, dass sie mir nie den Namen gesagt hat. Ich habe immer gefragt, ja und wie heißt er denn? Das hat sie mir nicht gesagt. Sie sagt nur, wir waren glücklich zusammen und er hat mir versprochen, als ich mit ihr unterwegs war, dass er uns holt. Und er hat dieses Versprechen nie eingelöst. Und ich habe Peter, so heißt mein älterer Bruder, ihn zu meiner Freundin gebracht, habe dich entbunden. Und als ich dann soweit wieder stabilisiert war, bin ich halt eben abgedampft, weil natürlich auch sie in einem katholischen Umfeld und dann mit einem Schwarzen und war alles sehr, sehr gesellschaftlich auch für sie natürlich sehr schwierig. So, und dann habe ich gesagt, aber ich würde mich freuen, wenn wir trotzdem irgendwie eine lockere Verbindung hören würden, haben könnten. Ja, hat sie gesagt, und dann bin ich mit diesem Bild meiner Eltern wieder nach Würzburg zurückgefahren. Und als ich die Treppe runterging, kam der kleine Junge wieder und dann fragte ich, was ist denn mit ihm? Und das ist der Halbbruder, der Thorsten. Und der hat mir dann einen kleinen Bagger geschenkt, den habe ich heute noch. Und hat einfach auch so spontan und hat gesagt, der ist für dich. Ja, und das Teil also habe ich also heute noch. Ja, das war so die Situation. Und dann habe ich hier und da immer mal geschrieben, aber habe von ihr nie eine Reaktion bekommen. Und erst als ich dann in Würzburg fertig war, mit meinem Gesellenbrief gehabt als Koch, so, dann habe ich nochmal zurückgeschrieben und gesagt, liebe Frau Rohrlack, wenn Sie jetzt auf diesen Brief nicht antworten, dann sind Sie für mich gestorben. Und sie hat nie darauf geantwortet. Und damit war die Sache sozusagen dann erledigt. Und ich habe dann gesagt, okay, das ist nun mal so, dann konzentriere dich jetzt wirklich auf deinen Beruf. Denn mit 6 Jahren habe ich mal gesagt, ich will entweder Koch werden oder Lehrer. Und heute rückblickend kann ich sagen, bin ich ja beides geworden. Aber das war dann halt eben dann der Fixpunkt. Und natürlich dann, ich wollte Schiffskoch werden. Thema Freiheit, Offenheit, Lebendigkeit, das war mir dann also wichtig. Also jetzt nicht mehr zurückschauen und sagen, so okay, sondern dich selbst annehmen. Ich sage immer, wer nicht ich sagen kann, kann auch keine Du-Beziehung leben, kann auch keine Es-Beziehung leben. Das hat nichts mit Egoismus zu tun. Ja, so. Und heute als Christ sage ich, das bin ich mit meinen Grenzen, Begrenzungen, aber auch mit meinen Gaben und Talenten.
Und Sie hatten sich nun vorgenommen, in die weite Welt hinauszufahren. Sie hatten sich beworben bei einem Kreuzfahrtschiff. Sie haben die Zusage bekommen.
Ja.
Und dann aber kurz bevor es losgehen sollte, Sie hatten alles verkauft und alles aufgelöst, kam die Absage.
Ja.
Was war das für eine Situation für Sie?
Eine ganz schlimme Situation, weil das wirklich der Fixpunkt, der Kassulationspunkt meines Lebens eigentlich war. Und ich war in Prien am Chiemsee beschäftigt und das war ein Saisonbetrieb von April bis Ende September, war also sowieso automatisch begrenzt. Und deswegen hatte ich mich auf der Hanseatic bei der Deutschen Atlantiklinie beworben und das war damals das größte Passagierschiff zu dieser Zeit. Und ich hatte die Zusage, zum 1. Oktober als 4. Koch auf diesem Kreuzschiff zu sein. 3 Tage vorher bekam ich einen Einschreibebrief von der Deutschen Atlantiklinie mit dem Satz, sehr geehrter Herr Rohrlack, wegen schlechter Buchungen können wir Ihre Anstellung nicht aufrechterhalten. Und als ich das gelesen habe, immer wieder gelesen habe, ist mir wirklich der Boden unter den Füßen weggekracht. Und da fing ich an, erst einmal nach die Sinnfrage zu stellen. Und ich war so mutlos, dass ich mich in den Chiemsee hineinbegeben habe. Ich bin kein guter Sportler, bin kein guter Schwimmer und habe gesagt, das ist sowieso alles kein Sinn und kein Zweck und wollte dann meinem Leben ein Ende setzen. Und war bis zum Hals im Chiemsee und wollte und hatte nur nicht den Mut, ganz runter zu gehen. Und deswegen liebe ich heute in Lukas 15 diesen Satz, und er ging in sich. Und in diesem Moment der Reflexion sah ich auf einmal meine Bierbäume, die Bremer Zeit. Und wie sie sich mir damals zugewandt haben, wie sie für mich da gewesen sind. Und dieses Bild hat mich wie ein Magnet hochgehalten, dass ich dann hergegangen bin, bin wieder wie ein begossener Pudel ausgestiegen, habe dann die Telefonnummer rausgesucht. Ich hatte sie, wir hatten immer mal hier und da mal noch ein bisschen Kontakt. Und dann rief ich eben Tante Sonny und Onkel Willi an. Die wohnten dann in Lüneburg. Er war ja Geschäftsführer der Industrie- und Handelskammer. Und dann hörten sie meine Not an und dann sagte Tante Sonny, Junge, du fährst wie geplant nach Hamburg, nur dass du nicht in Hamburg aussteigst, sondern in Lüneburg. Und dort holen wir dich dann am Bahnhof ab. Und so ist es geschehen. So ist es dann geschehen. Dann war ich eben in Lüneburg und die beiden waren ja sehr engagiert im CVJM und haben mich dann immer mitgeschleppt. Und morgens beim Frühstück, ne? Na, wie hast du denn geschlafen? Das war so die allgemeine Frage. Und dann habe ich gesagt, überhaupt nicht. Ich habe gedacht, mein Herz springt aus der Brust und ich habe geglüht vor Hitze. Und dann sagte Onkel Willi, warum das denn? Dann habe ich gesagt, ich habe da immer was von diesem Jesus da erzählt und so. Und dann sagte, willst du denn diesen Jesus kennenlernen, diesen Jesus Christus? Dann sagte ich spontan, ja. Und dann steht Onkel Willi auf, geht ans Telefon, ruft seine Sekretärin an und sagt, ich komme heute später. Und das war auch wieder ein tiefes Erlebnis, dass auf einmal ein Mensch, ich sage jetzt mal ein guter Bekannter, sich Zeit nimmt, deinen Fragen nachzugehen, eine Antwort zu finden oder einen Lösungsweg aufzuzeigen. Und wir haben fertig gefrühstückt und dann sind wir ins Wohnzimmer gegangen und ich sehe sie heute noch beide, nehmen die Bibel zur Hand, nehmen das Johannesevangelium und skizzieren mir Jesus Christus, das Leben, was er wollte, wie er wirkte und fragen mich beide, Tante Sonne und Onkel Willi, möchtest du diesen Jesus Christus kennenlernen? Dann habe ich gesagt, ja, das möchte ich. Und dann haben wir uns niedergekniet im Wohnzimmer. Die beiden haben gebetet. Ich habe auch gebetet. Was ich gebetet, weiß ich jetzt nicht mehr. Vielleicht war so eine Art Übergabe. Ich kann es nicht sagen. Es war jetzt auch kein vorgegebener Text oder was weiß ich, sondern einfach aus dem Herzen kommend im Gebet gesprochen. Und dann haben beide, sind dann aufgestanden und haben dann ihre Hände auf meinen Kopf gelegt und haben mir den Segen Gottes zugesprochen. Und es gibt ja diese Bibelstelle, die Liebe Gottes ist ausgegossen in euren Herzen. Und das hat mich wirklich durchflutet von der Haarspitze bis zum Fußzehen. Ich kann es Ihnen gar nicht beschreiben, aber ich war wie neugeboren. Wie neugeboren. Und ein Frieden ist in meinem Herzen eingezogen, eine Zuversicht erlebte ich. Und jetzt wusste ich einmal, ich, Joachim Heimkind, bin jetzt ein Gotteskind. Und das hat mir den Rücken gestärkt. Und das habe ich bei Tante Sonny und Onkel Willi erlebt. Und dann haben sie mir erzählt, dass sie, als ich noch in dem Kinderheim Passelburg gewesen bin, dass sie einen Antrag gestellt haben, um mich zu adoptieren, nachdem sie mich ja erlebt haben, einige Wochen zuvor. Und dann wurde das abgelehnt und sagten, wir hätten dich gerne adoptiert, aber dann wollten wir auch dich nicht in den Zwiespalt bringen. Und deswegen haben wir dann uns auch ein wenig distanziert. Aber wenn du möchtest, dann nehmen wir dich auch heute noch auf. Und damals wurde man ja erst mit 21 Jahren volljährig. Dann habe ich gesagt, also diesen ganzen behördlichen Kram, den lassen wir mal fröhlich weg. Und dann wurde ich sozusagen das dritte Kind. Und von Anfang an kam dann auch die Bejahung von Bernd, von Grit. Also das war überhaupt kein Thema. Und dann dem ganzen Familienverband, die wussten, der Jochen gehört zu Sonny und Willi Bierbaum einschließlich und das ist das dritte Kind.
So. Ganz tolle Erfahrung.
Ja.
Sie konnten nicht adoptiert werden, weil Ihre Mutter nicht zugestimmt hat? Oder wie war das?
Ja, so. Dadurch war ja deutlich, durch den Krankenschein, musste man ja immer mitbringen zum Zahnarzt oder zu den Ärzten an sich. Und der wurde nicht von der Behörde ausgestellt. Die Behörde, also das Stadtjugendamt Würzburg, hat es zwar immer dann weitergeleitet an das Heim, aber da war dann die Adresse eben der leiblichen Mutter drauf. Und deswegen wusste ich dann auch, dass sie existiert und wo sie lebt. Ja, so. Und deswegen war dann auch die Anfrage der Behörde an das Stadtjugendamt, sie waren ja mein Vormund, geben Sie Ihr Kind Joachim Rohrlach frei. Und da hat sie damals Nein gesagt. Gut, aber da war ich damals 5 Jahre alt.
Sie sind dann nicht mehr in Ihr früheres Metier als Koch zurückgekehrt. Sie haben die mittlere Reife gemacht, Fachabitur, wollten Pastor werden. Wieso haben Sie sich neu orientiert?
Weil ich habe mich deshalb neu orientiert, weil ich gerne wollte, dass Menschen, die so eine ähnliche Biografie haben, also Biografie heißt ja Bios, das Leben und Graphen schreiben, was sich in ihrem Leben eingeschrieben hat, was sich so ein Stück auch geprägt hat, dass ich gesagt habe, es gibt aber auch noch einen anderen Weg, nämlich eben den Gottesweg, den Jesusweg. Das war mir dann auf einmal viel, viel, viel wichtiger, als meine eigenen Wünsche nachzukommen und zu vollziehen und sagen, ich will irgendwann mal der große Schiffskoch oder was weiß ich werden. Nein, sondern ich wollte gerne die erfahrene Liebe Gottes weitergeben. Und deswegen hatte ich eine Sehnsucht, die Bibel kennenzulernen. Deswegen dann der Weg über die Bibelschule, Predigerseminar und weitere theologischen Ausbildungen.
Und dann sind Sie Pastor einer Freikirche geworden, der Evangelisch-Methodistischen Kirche. Sie haben dann geheiratet, einen Sohn bekommen. Sie sind ja selbst ohne Eltern aufgewachsen. Waren nun Ihre Kindheitserfahrungen so ein bisschen so eine Hypothek für Ihr Leben, für Ihre Familie?
Jein, würde ich sagen. Also auf der einen Seite, ich sag's mal so ein bisschen salopp, Vater werden, das ist nicht schwer, Vater sein dagegen sehr. Und Dominik ist heute 44 Jahre alt. Und er sagt noch heute, wir telefonieren fast täglich. Am Schluss sagt der Papa, ich hab dich lieb. Und das tut mir gut. Weil ich natürlich mich immer gefragt habe, was heißt das jetzt für Dominik Christian, Vater zu sein? Ihn im Blick zu haben, zu gucken, nicht zu vergleichen, so nur unter dem Thema, der soll's mal besser haben oder die gleichen Erziehungsstile oder Erfahrungsebenen zu haben, sondern ihn als Persönlichkeit wahrzunehmen, aber gleichzeitig aber auch zu gucken und zu sagen, wie kann ich als Vater agieren? Und da ist mir, die Bibel ist ja für mich nicht nur ein Glaubensbuch und ein Liebesbuch, sondern auch ein Lebensbuch. Und für mich ist das gesamte Evangelium im Lukas 15. Und wie der Vater mit seinen beiden Söhnen umgeht, wie er mit dem Jüngeren umgeht, wie er ihn aufnimmt, annimmt, ohne Vorbehalte oder nicht zu sagen, du bringst mich noch ins Grab oder ich wusste es ja, keine Vorwürfe erhoben und so weiter, dass ich sage, nein, ich will an dieser Stelle immer wieder diese Texte reflektiert, was heißt Vater sein oder Gott ist der Vater, der barmherzig ist. Was heißt das heute in der Erziehung, in der Pubertät, barmherzig zu sein? Habe ich die Größe, habe ich die Weite? Oder ich kann ja auch darum bitten, Herr, schenke du mir die Weisheit, dass ich an dieser Stelle so. Und deswegen freue ich mich, dass wir auch heute noch ein inniges Verhältnis. Aber hätte ich diese Erfahrung im Heim und den Verlust nicht gehabt, weiß ich nicht, ob ich in diese Reflexion eingestiegen wäre. Das weiß ich nicht. Deswegen, jein. Ne? So. Mhm. Also ich sag's mal, aus der Krise ist eine Chance für mich geworden.
Reflektiert haben Sie auch das Verhältnis zu Ihrer Mutter? Mhm. Sie hatten ja gesagt, nachdem Ihre Mutter nicht mehr reagiert hat auf den Brief, sie ist für Sie gestorben. Mhm. Aber dann haben Sie sich doch irgendwann wieder Gedanken darüber gemacht und gedacht, ich muss doch noch mal einen neuen Anlauf machen.
Ja, das war in den 80er Jahren oder so Mitte der 80er Jahre. Ich habe in Glossalzellerfeld einen Gottesdienst gehalten, oder das ist natürlich mehr, ist klar. Und in der festlosen Zeit macht man ja oft so Predigt rein. Und von daher habe ich mit der Gemeinde gesagt, okay, wir machen die 10 Gebote. Und als ich an das 4. Gebot herankam, du sollst Vater und Mutter ehren, war ich natürlich selbst herausgefordert. Und dann habe ich gesagt, das kann ich nicht. Und habe gesagt, dann überspringe ich das. Und in dem Dialog mit unserem Herrn und Gebet und Reflexion, wenn ich dich darin segne als Bote, dann möchte ich auch, dass du auch über das 4. Gebot sprichst und das nicht ausklammerst oder umfährst. So. Und dann habe ich gesagt, okay, dann musst du auch jetzt noch einmal wirklich diesen schwierigen Weg noch einmal gehen. Ich habe dann Frau Rohrlack angerufen und habe gesagt, Frau Rohrlack, sind Sie morgen Abend zu Hause? Ja, dann komme ich. Und habe den Hörer wieder aufgelegt. Habe meine Fotoalben genommen, eingepackt, nach Crailsheim runtergefahren. So, und dann habe ich gesagt, Frau Rohrlack, ich halte eine Predigtreihe. Du sollst Vater und Mutter ehren. Ich kann das nicht. Ich möchte gerne noch einmal, heute in einem fortgeschrittenen Alter, noch einmal das Ganze reflektieren. Ich werde Sie nicht auf die Anklagebank setzen. Wer bin ich? Dazu habe ich nicht das Recht. Ich war nicht in der damaligen Lebenssituation, in der Sie standen. Gleichzeitig hat Gott mir aber auch eine neue Familie gegeben. Deshalb bin ich an dieser Stelle versöhnt. Aber Sie sind ja nicht meine leiblichen Eltern. Und deswegen Vater und Mutter ehren bezieht sich zuallererst natürlich auf den Schöpfungsakt. Und deshalb möchte ich gerne dieses Gespräch mit Ihnen führen. Das haben wir dann gemacht bis morgens um 7 Uhr von abends, also 12 Stunden wirklich durchgehend das Gespräch zugehört. Sie hat ihre Geschichte erzählt, ich habe meine Geschichte erzählt. Wir sind dann so verblieben, dass wir uns wenigstens mit Vornamen, also ich habe gesagt, ich werde zu dir, bitte hab Verständnis, ich werde nicht Mama oder Mutter oder Mutti sagen, aber es wäre schön, wenn wir in ein nachbarschaftliches Verhältnis kämen. Dem hat sie zugestimmt und dann habe ich ihr immer unseren Glaushaller Rundbrief, den ich damals verfasst habe, ihr dann immer zugeschickt und habe sie dann immer, sie ist 25 geboren, also würde jetzt in diesem Jahr 100 werden, am 2. Mai, habe dann immer ihr zum Geburtstag gratuliert. Aber selbst hat sie mich nie angerufen. Aber ich habe immer einen Informationsfluss zu ihr gehalten und habe gesagt, so, das ist jetzt ihre Entscheidung. Und dann konnte ich über das 4. Gebot reden und sprechen als solches.
Und das war dann auch so, dass Sie über Ihren Vater auch tatsächlich nichts erfahren haben. Der ist zurückgekehrt in die USA und Sie hatten keinen Namen, keinen Kontakt.
Nichts dergleichen. Und sie hat ihn auch in diesem Gespräch nicht freigegeben. Also was ich wahrgenommen habe, ein Stück auch im Nachhinein über Thorsten, dass sie doch oft Depressionen hatte. Und ich glaube schon, dass sie als junges Mädchen in diesen Mann verliebt war. Also 5 Jahre waren sie ja zusammen gewesen. Und ich glaube, das war auch eine seelische Verwundung und Herzensschmerz, diese Narben, die sie irgendwo immer lebendig wahrscheinlich gehalten hat und deswegen vielleicht auch blockiert war, darüber zu reden und zu sprechen. Ich weiß es nicht, das sind nur Mutmaßungen. Aber sie hat dieses Thema immer ausgeblendet. Grundsätzlich. Und als sie verstarb und ihr Haushalt aufgelöst wurde, habe ich Thorsten nochmal, sie hat ja mit meinem Halbbruder zusammengelebt, gesagt, guck doch mal, ob ihr noch irgendwas findet im Nachlass oder irgendwo Briefe. Und dann sagte er, ich habe nur deine Sachen gefunden. Alles andere war weg. Mhm. So als solches. Aber mir ist es nochmal wichtig, als sie verstarb, Also das heißt, als es zum Ende zuging, hat ja die Klinik angerufen und hat gesagt, wir haben hier Ihre Adresse, weil ich in der Zwischenzeit mit Thorsten Rohrlack Kontakt aufgenommen habe und wir verstehen uns heute wirklich sehr gut.
Das ist der Junge, der Ihnen dieses Autochen geschenkt
so
hat.
So ist es, ganz, ganz genau. Das ist auch nochmal ein Thema für sich, wie ich die dann besucht habe. Und er war geschäftlich in Amerika und hatte dann meine Adresse halt hinterlegt. So, und dann rief die Klinik an und sagte, kommen Sie doch bitte, es geht mit Frau Rohrlack zu Ende. Gut, dann bin ich runtergefahren, ich glaube Ellwangen, also in die süddeutsche Stadt. Und dann habe ich zu ihr gesagt, Katharina, sie war bei vollem Bewusstsein. Sie lag zwar auf der Intensivstation, aber sie war ansprechbar. Das war mir persönlich ganz wichtig. Ich sage, Katharina, du kennst unsere Geschichte. Du stehst vor den Toren der Ewigkeit. Jeder von uns muss einmal sein eigenes Leben vor Gott verantworten. Ich möchte dir aber danken. Einmal danken, dass du mich nicht abgetrieben hast. Dafür möchte ich dir danken. Das Zweite, ich danke Gott, dass er dich in Anspruch genommen hat mit meinem mir unbekannten Vater, dass ich werden konnte. Er wollte mich. Er hat vor Grundlegung der Welt hat er gesagt, den Joachim setze ich in das zweite Jahrtausend. Er wollte mich. Dafür möchte ich danken. Wie du deine Elternschaft gelebt hast, habe ich nicht zu verantworten. Und ich werde dich, was ich dir schon mal gesagt habe, nicht auf die Anklagebank setzen. Wenn du möchtest, dann lass uns miteinander das Vaterunser beten. Und da gibt es die Sequenz, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wenn du das möchtest, dann lass uns gemeinsam das Vaterunser beten. Und wenn du willst, dann würde ich dir auch den Segen Gottes zusprechen. Und sie sagte, ja. Dann haben wir, das war mein längstes Vaterunser-Gebet, bestimmt 20 Minuten, wirklich Satz für Satz gebetet. Und als wir dann, vergib uns unsere Schuld, da kullerten dann ihre Tränen über die Wangen. Wir sprachen dann zu Ende. Ich habe meine Hand auf ihren Kopf gelegt, auf die Stirne, habe ihr den aaronitischen Segen zugesprochen. Und bei dem zweiten Zuspruch macht sich auf einmal und war weg. Und dann dachte ich im ersten Moment, sie sei gestorben. Aber dann gingen halt natürlich die Geräte dann dementsprechend an. Die Ärzteschaft kam, ich musste dann raus, ist ganz klar. Sie wurde dann, also sie hatte ihr Herzprobleme, wurde dann wieder reanimiert und so weiter und hat noch einige Wochen dann sozusagen. Das war die letzte Begegnung, die wir hatten. Mhm. Und als sie verstarb, ruft mich dann eben Thorsten an, mein Bruder, und sagt, Joachim, wir sind ja nicht so kirchlich sozialisiert wie du, aber wärst du bereit, Katharina zu beerdigen in Bopfingen? Und dann habe ich gesagt, du, das kommt jetzt überraschend für mich, gib mir doch bitte einen Tag Bedenkzeit. Dann bin ich nochmal wirklich ins Innere eingekehrt und ins Gebet. Dann habe ich gesagt, wenn ich wirklich durchzogen bin von dem Frieden Gottes, wenn ich versöhnt bin, dann kann ich doch nicht diesen Dienst verweigern. Und mir fällt das Lied von, glaube ich, Jürgen Werth, ist es, so ist Versöhnung. Ne? Das gestaltet sich, das wird ja nicht nur gesungen, sondern das will ja mit Leben gefüllt werden. Dann habe ich angerufen und gesagt, ich mache es. Wir waren dann in Bopfingen, große Friedhofshalle, war vielleicht so an die 80, 100 Leute in etwa da. Die Dörfer gehen ja da, ne? Da gehen ja ganz Leute immer zur Beerdigung. Ich im Talar komme aus der Kirche vor, also die Friedhofshalle da. Ich komme aus dieser Sakristei raus, stelle mich hinter den Sarg und dann sehe ich ja immer im Grunde genommen Mucksmäuschenstill. Und immer die Frage, wo kommt denn der Schwarze her? Ja, so. Dann sehe ich, wie die Leute sich unter den Dingen, wer übersetzt den? Und die dritte Frage, wieso kann der so gut Deutsch? Das ist, was ich heute natürlich für mich als eine Chance, denn wenn man Verkündiger in einer fremden Gemeinde ist, ist es ja immer schwierig, die Leute am Anfang zu packen. Nicht? So, das wissen Sie ja selber als Journalistin, die ersten Sätze sind die entscheidenden, dann entscheidet sich, ob die Hörerschaft dabei bleibt oder sich abwendet. Und somit waren alle Augen. Und dann habe ich gesagt, liebe Petra, meine Schwägerin, lieber Thorsten, liebe Trauergemeinde, ich stehe hier, weil wir den gleichen Nachnamen haben. Und ich stehe hier, weil Gott Katharina Theresia Roalack in Anspruch genommen hat, damit ich werden konnte. Sie hätten eine Stecknadel fallen hören können. Und damals habe ich glücklicherweise die Predigt auf einer Kassette aufgenommen und sie dann meinem Thorsten Bruder gegeben. So, und er sagt, ich weiß nicht, wie viel zig Kassetten wir damals dann gezogen haben, die dann eben im ganzen Umlauf gewesen sind. Und ich halte einfach an dem Wort fest, was der Paulus sagt, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und das wollte ich auch bezeugen, leben und das in einer Fröhlichkeit auch bekunden, auch in einer Friedhofshalle. Mhm.
Ganz beeindruckend, dass Sie diesen letzten Dienst getan haben, dass Sie Ihrer Mutter nochmal diese Ehre erwiesen haben. Mhm. Ja. Mhm. Aus dem, was Sie erzählen, da klingt ganz stark heraus, Sie sind versöhnt mit Ihrer Geschichte.
Ja, ja. Es gibt so bestimmte Sprichwörter, zum Beispiel, man kann sich zwar den ganzen Tag ärgern, Komma, Nebensätze sind immer wichtiger als der Hauptsatz, aber man ist nicht dazu verpflichtet. Ja? Oder dass ich sage, nee, das Glas ist ja noch halb voll und nicht halb leer. Also es ist immer die Frage meiner Sichtweise. Ja? Und was ich schon mal sagte, ich bin selbstverantwortlich für mein Leben. Und dann bin ich gefragt, wie will ich den Lebensraum wahrnehmen, annehmen und wo sehe ich Chancen, die Gott, der Schöpfer, in diesen Raum oder in diesen Lebensraum hineingelegt hat. Ich habe nur heute das Leben und heute habe ich die Möglichkeit. Und deswegen sage ich, ich muss nicht bitter werden. Und ich bin dankbar für mein Design. Ja, so. Und damit weiß man auch, man ist ein Stück auch Magnet. Man zieht an und man stößt auch natürlich auch als Magnet ab. Das muss man sich auch ein Stück eingestehen.
So, und ich sage jetzt auch Danke. Herzlichen Dank, Joachim Roalack, dass Sie aus Ihrem Leben erzählt haben. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Gottes Segen.
Dankeschön, das wünsche ich Ihnen auch. Und ich unterschreibe ja immer, bleiben Sie gesund. Und fröhlich im Herzen und im Glauben.
Danke. Das war das Gespräch mit Pastor im Ruhestand Joachim Roalack. Seine bewegende Geschichte hat er aufgeschrieben in der Biografie Fröhlich bleiben statt bitter werden. In unserem Online-Shop ist sie erhältlich. Einen Link zum Buch und diese Sendung zum Hören und Weiterempfehlen finden Sie auf der Website zu dieser Sendung. Schön, dass Sie dabei waren. Wenn Sie mögen, bis bald wieder hier auf ERF Plus. Mein Name ist Simone Nickel.
Das Gespräch. Weitere Informationen sowie mögliche Downloads zu dieser Sendung finden Sie auf erfplus.de. Hören Sie uns auch über die ERF Plus App oder im Digitalradio DAB+. ERF Plus. Tun ein